Ja, guten Abend nochmal. Auch an diejenigen, die vielleicht die Predigt dann im Internet hören. Zu Beginn möchte ich gerne das Lied vorlesen, das wir eben musikalisch hören durften. Jesus nimmt die Sünde an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Keiner Gnade sind wir wert. Doch er hat in seinem Worte eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur, die Gnadenpforte ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte. Dass es nicht verderben kann, Jesus nimmt die Sünder an. Kommet alle, kommet her, kommet ihr betrübten Sünder. Jesus rufet euch und er macht aus Sündern Gottes Kinder. Glaubet's doch und denket dran, Jesus nimmt die Sünde an. Ich Betrübter komme hier und bekenne meine Sünden. Lass mein Heiland mich bei dir Gnade zur Vergebung finden, dass dies Wort mich trösten kann, Jesus nimmt die Sünde an. Ich bin ganz getrosten Muts, ob die Sünden blutrot wären, müssen sie Kraft deines Bluts dennoch sich in Schneeweiß kehren, da ich gläubig sprechen kann, Jesus nimmt die Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an, mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann, Jesus nimmt die Sünde an. Der ein oder andere von euch hat vielleicht die Andacht zur Losung am heutigen Sonntag gesehen, die ich aufgenommen habe. Und da geht es eigentlich auch um dasselbe Thema. Ich möchte noch mal einen Gedanken mehr dazu weitergeben. Jens Döhling hat in seiner Andacht, die er schriftlich weitergibt und die man auf unserer Internetseite auch finden kann, hat er das schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn eine Katastrophe in dieser Welt passiert, er hat jetzt nicht kein Beispiel genannt, aber ich sage jetzt mal die Titanic oder das World Trade Center, solche Sachen, dann rennen die Leute in die Kirche. Das ist erstmal eine gute Sache. Aber er sagt, sie rennen nicht mit der Frage in die Kirche, was habe ich falsch getan, was muss ich tun, um errettet zu werden, sondern sie rennen mit der Frage in die Kirche, warum hat Gott das zugelassen? Und die Predigten gehen alle in diese Richtung, oder viele. Die Pastoren stehen vorne und versuchen entweder Gott zu rechtfertigen, warum er das zugelassen hat, oder ihr eigenes Unverständnis gegenüber Gottes Handeln auszudrücken. Und Jens hat gesagt, damit wird die Kirche zum Gerichtssaal für Gott. Gott sitzt in der Anklagebank in seiner eigenen Kirche. Und der Mensch schwingt sich zum Ankläger und zum Richter auf. Und das ist eigentlich eine schlimme Sache. So schön das ist, dass Menschen dann in die Kirche gehen, dass sie dort nicht hören, was sie hören müssen. Jesus wurde das mal gefragt. Jesus hat in Lukas 13 kamen die Menschen zu ihm und Pilatus hatte kurz vorher ein Blutbad angerichtet und sie haben ihn gefragt, warum ist das geschehen? Warum sind diese Menschen gestorben? Wie kann Gott das gutheißen? Sie kamen mit diesen Fragen an. Und Jesus hat gesagt, es lag nicht daran, dass diese Menschen schlechter gewesen wären als ihr. Aber es ist für euch eine Warnung. Wenn ihr von euren Sünden nicht umkehrt, dann werdet ihr ebenso sterben. Und das zweite Beispiel, da wurde er dann gefragt, warum ein Turm umgefallen ist, also wirklich ein Unglück, nicht von Menschen verursacht und Menschen erschlagen hat. Ähnlich wie das World Trade Center, da waren damals wesentlich weniger und Jesus hat dieselbe Antwort. Er hat nicht gesagt, vertraut auf Gott, er macht das schon richtig oder so und hat irgendwie versucht, das zu rechtfertigen. Er hat einfach gesagt, das ist für euch ein Hinweis, dass ihr alle sterben werdet. Und wenn ihr in eurer Sünde sterbt, dann werdet ihr verloren gehen. Und das ist das, was wir in der einen oder anderen Art und Weise weitergeben müssen. Das gehört zum Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Aber diese frohe Botschaft kann nur dort leuchten, wo es dunkel ist. Wenn ich am helllichten Tag eine Taschenlampe anmache, bringt die gar nichts. Die frohe Botschaft muss in die Dunkelheit dieser Welt, in die Dunkelheit unserer Sünde leuchten. Und wo die Sünde nicht mehr erkannt wird, da wird keine Buße getan, da gibt es keine Umkehr und da kann Jesus auch nicht wirken. Da kann es keine Rettung geben. Und darüber möchte ich heute auch noch weiter sprechen anhand von Matthäus 9. Ich habe das heute Morgen gelesen, das war in meiner regelmäßigen Bibellese. Und mir ist diese Geschichte, wie Matthäus berufen wird, so aufgefallen. Und ich möchte das mal versuchen, auch ein bisschen anschaulicher für uns heute zu machen. Zu Beginn von Kapitel 9 kommt Jesus, nachdem er mit einem Schiff über den See gefahren ist, in seine eigene Stadt. Das ist vermutlich Kapernaum. Ich war schon zweimal dort, liegt direkt am See Genezareth, in der großen Synagoge. Daneben war ein Verwaltungszentrum, da gingen Hauptrouten vorbei. Das heißt, da wurde auch Zoll betrieben, da wo die Handelsrouten lang gehen, da gibt es auch Zöllner. Und er kam jetzt dorthin und dann brachten die Freunde ihren gelähmten Freund und ließen ihn durchs Dach herab. Und Jesus sprach ihm die Vergebung seiner Sünden zu. Die Pharisäer regten sich auf, wir kennen die Geschichte. Er sagte, ich will euch beweisen, dass ich Sünden vergeben kann. Und sag, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Mann stand auf, nahm sein Bett und ging nach Hause. Und dann steht hier drin, als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der den Menschen solche Gewalt gegeben hat. Sie haben es immer noch nicht ganz begriffen, dass Jesus selbst Gott ist. Sie haben Gott verherrlicht, der dem Menschen so viel Gewalt gegeben hat, diesem vollmächtigen Propheten. Aber auf einmal war da, um das mit modernen Worten zu sagen, so ein richtiger Guru. Kapernaum ist nicht groß, so rein von der Fläche her wesentlich kleiner als Florsheim. Das lag alles früher wesentlich dicht gedrängter. Und das hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Die Leute, die waren begeistert. Und man kann sich das vorstellen, wir haben heute auch so Leute. Das ist ganz unterschiedlich, wer das ist, ob das jetzt einfach ganz säkular ein Fußballer ist, dem ich zujubel, ob das mein, irgendwie mein Vorbild ist, Filmschauspieler, den ich gerne mag und wenn ich den sehen würde, in echt würde ich ihm gerne mal die Hand reichen, ein Autogramm von ihm bekommen, ein Musiker, den ich verehre oder auch ein Prediger. Ja, Olaf Latzel, der viele Nachfolger auch im Internet auch hat, die ihn anhören, letztendlich sind es Nachfolger Jesu, will ich hoffen, aber viele Menschen, die ihn gerne hören oder andere Prediger, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wenn die hierher kommen würden, ja, Wilfried Block auch, da ist die Bude voll, wenn Wilfried Block hier ist. Und jeder möchte gerne mal mit ihm sprechen. Wenn das dann vorbei ist, dann kommen alle nach vorne oder viele kommen nach vorne und haben immer noch was zu sagen. Manchmal ist das auch gar nicht so wichtig. Sie wollen dem Bruder einfach mal die Hand drücken. Manchmal haben sie auch was Ernsthaftes auf der Seele und dann hört er sie sich an. Und jetzt stellt euch mal vor, so jemand kommt hierher. Ich nehme jetzt mal Olaf Latzel, der ist ja inzwischen eine relative Berühmtheit auch geworden. Der kommt hierher, hält hier eine Predigt. Und das ist die Chance. Bremen ist weit weg. Man wollte gerne mal mit ihm sprechen. Und jetzt ist er hier. Jetzt kann man mal mit ihm sprechen. Und vielleicht gibt es auch viele Leute, er ist ja eine Persönlichkeit, die umstritten gesehen wird, aber Leute, die hinter ihm stehen, die herkommen und die Bude ist voll. Vielleicht bis auf den Hof. Und dann stellt euch vor, es passiert Folgendes. Ich lese weiter. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jetzt stellt euch vor, der Prediger, ich mache das mal ohne Namen, ein Prediger, mit dem man unbedingt reden will, der hat hier eine ganz tolle und vollmächtige Predigt gehalten. Eine ganz geistliche Predigt, ein Vorbild im Geist. Und dann geht er von der Kanzel weg, wechselt vielleicht noch 2, 3 Worte, hat aber nicht die Zeit, mit jedem zu reden, verlässt das Haus, die ganze Menge hinter ihm her. Es ist schönes Wetter, die Leute müssen noch nicht nach Hause, sie haben es nicht eilig, die laufen alle hinter ihm her. Und jeder will nochmal mit ihm reden. Manche stehen schon neben ihm und diskutieren mit ihm oder laufen neben ihm. Andere warten auf ihre Chance. Und dann sitzt da am Straßenrand der Typ, der allen das Geld aus der Tasche zieht. So ein richtiger Betrüger. Ja, bei den Zöllnern muss man sich damals vorstellen, die waren eine Art Franchise-Unternehmen des Römischen Reiches, wie McDonald's auch. Die haben für das Römische Reich die Steuern einkassiert, waren aber nicht von den Römern angestellt, sondern die durften mehr kassieren und durften das, was sie mehr kassieren, behalten. Die durften praktisch die Steuern erhöhen, haben für sich das genommen, was das Römische Reich nicht wollte und den Rest hat das Römische Reich bekommen. Die haben gesagt, so und so viel Steuern müsst ihr eintreiben, das haben die Zöllner zusammenbringen müssen und was überblieb, das haben sie behalten. Und da man als Zöllner Macht hat, wenn jemand nicht zahlt, dann wird ein Soldat gerufen von der römischen Armee, die in der Nähe stationiert ist. Dann wird der eingesperrt, man muss also zahlen. Und da sind die Menschen der Willkür ausgeliefert. Es gab nicht mal eine gesetzliche Grundlage. Der Matthäus oder der Zachäus, die saßen da und haben gesagt, wenn du hier durch willst mit deinen Waren, kostet dich das 99% Mehrwertsteuer. Davon gingen 19 an den römischen Staat und die anderen 80 hat er sich selbst eingestrichen. Ja, da kann man sich vorstellen, dass die alle einen ziemlichen Hass auf den hatten. Und der war mit Sicherheit nicht beliebt im Dorf. Und jetzt geht Jesus da vorbei und da sitzt dieser Halsabschneider, dieser gottlose Mensch. Und was macht Jesus? Jesus geht hin und alle hatten sich gewünscht, dass Jesus zu ihnen sagt, komm doch mal mit zu mir nach Hause und lass uns mal in Ruhe reden. Du hast ein wichtiges Anliegen, lass uns mal ein seelsorgerliches Gespräch führen. Wir machen einen Termin, 2 Tagen darfst du zu mir ins Wohnzimmer kommen. Alle haben sich das vielleicht gewünscht. Sie waren so erfreut von dem, was sie gerade erlebt hatten. Und dann geht Jesus zu diesem Vollidioten hin, zu diesem Halsabschneider und sagt ihm, folge mir nach. Und da haben sich mit Sicherheit viele gefragt, warum ruft er den? Warum ruft er nicht mich? Ich bin doch der Fromme. Ich habe da gesessen in der ersten Reihe. Ich habe zugehört, ich habe mir einen Tag freigenommen, damit ich ihn hören konnte heute. Und da geht er zu diesem Vollidioten und beruft den. Warum? Was soll das? Und Matthäus? Matthäus, der sich nicht mal die Zeit genommen hat, den Gottesdienst zu besuchen, der steht auf und folgt Jesus nach. Aber interessanterweise geht er nicht mit Jesus in dessen Haus, sondern Jesus geht zu Matthäus. Da, wo jemand auf den Ruf Jesu antwortet und ihm die Tür öffnet und sagt, ich möchte dir nachfolgen, da sagt Jesus, dann komme ich jetzt in dein Haus. War bei Zachäus nicht anders. Und Jesus kommt zu Matthäus ins Haus. Und Matthäus ist natürlich reich, der kann richtig auffahren, der fährt dann richtig Essen und Getränke auf und freut sich, dass dieser Lehrer bei ihm zu Hause ist und ihn so freudig auch empfangen hat und ruft seine ganzen Kumpels. Das sind die ganzen Zöllner, das sind noch ein paar versoffene Soldaten von der Garnison, die waren damals mit Sicherheit nicht anders, als das heute teilweise in der Bundeswehr ist. Ich möchte das nicht pauschalisieren, aber da wird schon gerne viel Alkohol getrunken. So, und dann kamen die da alle an. Alle, mit denen man nichts zu tun haben wollte. So, die sich für was Besseres gehalten haben, die Besatzer, die mit Gewalt alles durchdrücken konnten, die kamen dann zu Matthäus und dann saßen sie da. Und Jesus mittendrin. Stellt euch vor, der Bruder läuft hier raus, gleich gegenüber ist die Kneipe und da geht er rein, bestellt sich ein dickes Bier, 2 Schnäpse, wirft eine Runde für alle, schmeißt eine Runde und da geht erstmal die Party los. Ich bin mir sicher, da gibt es einige Geschwister, die würden sagen, das ist ja ein feiner Kerl. Steht er hier, spricht zu Geistlichen, dann setzt er sich da drüben hin und lässt sich zulaufen. Ich sage das jetzt mal so übertrieben, aber die Gedanken haben Leute mit Sicherheit gehabt. Und wir wissen, dass die Leute die Gedanken hatten, denn die Pharisäer, die sprechen die Jünger darauf an. Sie sprechen nicht Jesus direkt an, aber sie sprechen die Jünger darauf an und sagen, sagt mal, ihr seid doch immer mit dem unterwegs, ihr wisst doch, was das für ein Typ ist. Dass der hier den frommen Kerl spielt und dann läuft er da in die Kneipe. Was soll denn der Blödsinn? Und dann laufen sie alle zu ihm und unsere Häuser sind leer. Zu den Pharisäern, da kommen sie nicht, uns wollen sie nicht zuhören. Weil sie angeblich erkannt haben, dass er mit mehr Vollmacht predigt, als wir das tun. Und jetzt läuft er zu den versoffenen Leuten. Warum laufen dem denn überhaupt noch Leute nach? Ich kann das total nachvollziehen, dass die Pharisäer nicht begeistert waren. Und bei Pharisäern denken wir ja, um das mal noch so als Nebengedanken einzuschieben, denken wir immer gleich an böse Menschen. Pharisäer sind Heuchler, Pharisäer sind eingebildet, tragen die Nase ganz weit oben. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass der Pharisäer in jedem von uns steckt. Paulus war ein Pharisäer. Paulus hat sich nicht einfach als was Besseres gefühlt, sondern Paulus wollte das Gesetz hundertprozentig erfüllen. Und er hat gesagt, ich bin nach dem Gesetz untadelig geworden. Philipper 3. Paulus wollte das und er hat alles dran gesetzt. Er hat gesagt, ich war besser als alle anderen meiner Altersgenossen. Der hat bei einem der besten Rabbis seiner Zeit gelernt. Der wollte nichts weiter als Gott, um alles in der Welt gefällig sein. Und er hat mit Sicherheit ganz viel dafür aufgegeben. Das war ein ganz frommer Mensch, der ein ganz großes Herz für Gott hatte und ihm wirklich nachfolgen wollte. Und ich kenne viele Geschwister, die genauso ein Herz haben. Die sich erstmal in ihrer Motivation überhaupt nicht von diesem Pharisäer unterscheiden. Und ich denke, dass Paulus nicht der Einzige war. Aber Paulus hat den Punkt nicht begriffen. Da konnte er ja nichts für, er konnte es nicht wissen. Aber Paulus hat nicht begriffen, dass aus dem Gesetz keine Gerechtigkeit kommt zum damaligen Zeitpunkt. Und ich glaube, ich sage das jetzt mal ganz hart, dass wir es immer noch nicht begriffen haben. Dass keiner von uns das so richtig begriffen hat. Wir haben immer mal so Momente, wo wir wissen, Und wir drücken es auch so aus, dass Jesus uns diese Gnade gegeben hat. Aber wir haben auch immer wieder Momente als Menschen, wo wir meinen, wir müssten jetzt mal was tun. Und Jesus sagt ja auch, dass wir nicht faul rumhängen sollen, dass wir ihm nachfolgen sollen, dass wir unsere Gaben gebrauchen sollen. Aber wie schnell rutscht das in unserem Kopf von ich diene ihm aus Dankbarkeit und ohne etwas dafür zu erwarten, weil ich errettet bin auf dieser Grundlage, zu ich bin ein besserer Christ als der andere, weil ich nehme jetzt mal mich, die Internetseite mache, weil ich eine Ausstellung da hinten gemacht habe, weil ich hier die Predigt halte und ihr hört mir alle brav zu und deswegen bin ich jetzt der bessere Christ. Das kommt so schnell in unserem Kopf, auch in meinen. Und dann sind wir Pharisäer. Genau an diesem Moment sind wir Pharisäer. Die Pharisäer sind keine verabscheuungswürdigen Besserwisser. Das sind Menschen, viele Menschen dabei, die Gott wirklich folgen wollen. Aber die den Punkt nicht begriffen haben. Und wenn sie ihn begriffen haben, dann rutscht er vielleicht immer wieder mal in ihrem Kopf schief. Weil wir Menschen so sind. Wir können da nicht aus unserer Haut. Und das möchte ich einfach mal ganz klar sagen. Wir Christen sind immer wieder auch so. Und wenn es auch nur ganz klein ist, wenn es auch nur so ein bisschen im Kopf ist und wir gleich wieder Gott um Vergebung bitten, wenn wir es kapiert haben. Aber irgendwo sind wir auch Pharisäer. Und ich bin mir sicher, wenn so eine Veranstaltung stattfinden würde, wo der Prediger danach direkt drüber in die Kneipe läuft und die Leute alle hier sitzen lässt mit ihren Fragen, da würde es nicht nur ein oder zwei geben, die sich nachher aufregen und sagen, den laden wir nie wieder ein. Und die Pharisäer haben nicht anders gedacht. Ich möchte einfach mal den Finger in die Wunde auch von uns Christen legen, die wir uns 2000 Jahre später an eine Parallelgesellschaft, sag ich mal, so ein bisschen gewöhnt haben, wo wir unter Geschwistern sind, auch einen anderen Wortschatz manchmal gebrauchen und wo wir einfach gewisse Vorstellungen haben, wie ein Christ zu sein hat und wie ein Prediger zu sein hat. Und diese Pharisäer gehen also zu den Jüngern und Jesus lässt die Jünger nicht antworten. Jesus kriegt das ja mit, er ist ja nicht dumm. Jesus steht auf vor allen in der Kneipe, alle können zuhören. Da stehen die frommen Leute draußen in ihrem Mäntelchen mit ihrer schwarzen Bibel, ihrem schwarzen Gesangsbuch und regen sich auf. Und Jesus geht vorne an die Tür, hinten die im Raum hören es und die davor stehen, hören es natürlich auch, für die ist es gedacht. Und er sagt, ein Arzt ist nicht für die gesunden Leute da, ein Arzt ist für die Kranken da. Und ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht Gerechte. Er sagt, wenn ihr alle gerecht seid, wie Paulus das gesagt hat, ich bin gerecht nach dem Gesetz geworden, dann ist das schön für euch, dann braucht ihr mich ja nicht. Und ganz ehrlich, wer von uns geht zum Arzt, wenn er nicht muss? Das ist stressig genug, überhaupt mal einen Termin zu bekommen. Und wenn man dann vielleicht noch zum Spezialarzt muss, dann muss man erst zum Hausarzt, muss sich überweisen lassen, dann braucht man wieder Zeit für einen Termin bei dem anderen, dann kommt man dahin, dann kriegt zur Voruntersuchung, dann sagt er, ja, wir müssen da noch mal einen Termin machen, lassen Sie sich mal röntgen. Und wenn dann die Röntgenfotos da sind, dann rufen sie meine Sekretärin an und dann machen wir noch einen Termin und dann trifft man sich wieder und dann sagt man, ach, ist ja schön, was da drin steht, ich glaube, wir müssen eine OP machen. Dann melden Sie sich mal da an Station A und melden Sie sich an für die OP. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir das im halben Jahr so, da ist ganz schnell ein Jahr rum, bis man mal mit seinem Wehwehchen durch ist. Das ging damals vielleicht ein bisschen schneller, aber keiner von uns geht gerne zum Arzt, das kann mir keiner erzählen. Wir sind froh, wenn wir gesund sind und nicht dahin müssen. Ja, und Jesus hat gesagt, was seid ihr eigentlich? Ihr glaubt, ihr seid gesund und kommt in meine Praxis. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr wollt mir nur ein bisschen was erzählen, wie gerecht ihr seid. Wie der junge Mann, der gesagt hat, Meister, was soll ich tun, damit ich gerechtfertigt werde? Und Jesus hat gesagt, halte die 10 Gebote. Was habe ich getan? Ja, dann gib dein Geld weg, gib's den Armen und folge mir nach. Nee, das kann ich nicht. Ja, das ist auch so einer, der eigentlich glaubt, dass er gesund ist, aber alle rundherum, die müssen einmal gehört haben, dass er doch irgendwie auch nach der Wahrheit und Gerechtigkeit sucht. Und dass er mit diesem Meister mal ein paar Worte geredet hat. Dann kann er das seinen Kumpels zu Hause erzählen oder kann friedlich schlafen. Und Jesus hat das sofort durchschaut, dass es dem Mann nicht ernst war. Er hat gesagt, dann packe ich dich mal da, wo es dir wehtut, an deinem Geld. Und dann sehen wir, ob es dir ernst ist, ob du wirklich krank bist und wirklich Hilfe willst. Und da hat sich gezeigt, dass der Mann bei seiner Selbstdiagnose, denn wir Menschen sind letztendlich alle krank und Sünder, aber bei seiner Selbstdiagnose gemeint hat, er braucht gar keinen Arzt. Er wollte nur mal so ein bisschen mal im Mittelpunkt stehen. Und das hat Jesus denen hier auch unter die Nase gerieben. Er hat gesagt, was regt ihr euch auf? Ich bin als Arzt gekommen, hier ist eine ganze Kolonie Kranker, da gehe ich hin. Das ist mein Job. Das ist ja wie, mein Schwager ist ja Arzt, wenn der Notarzt fährt, dann ist da ein Unfall, ja, dann kommen die Gaffer mit ihren Handys und wollen sich erstmal mit ihm unterhalten. Was können sie uns denn dazu sagen, was denn passiert, bla bla bla, jetzt... Einen feuchten Dreck wird der tun. Der wird hingehen und sich um den Kranken kümmern. Und die anderen werden von der Polizei abkassiert, weil die da nichts zu suchen haben. Und das ist die Situation im geistlichen Bereich, die Jesus vor sich sieht. Da kommen die Leute und wollen ihnen einen Bommel ans Bein labern, während er mit den wirklich Kranken am Tisch sitzt und ihnen Heilung geben will, seelische Heilung. Das haben sie schon vorher nicht begriffen, als er dem Gelähmten gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Da haben sie nicht begriffen, dass er jetzt als Arzt seinen Job tut. Und dass es nicht seine, in erster Linie sein Job ist, den Mann gesund zu machen. Denn er ist als Arzt der Seelen gekommen. Und das ist mir heute Morgen einfach so klar geworden. Und ich wollte das noch mal so klar in den Raum stellen. Dass es überhaupt keinen Sinn hat, das Evangelium zu verkündigen oder von dem Evangelium das Evangelium für sich in Anspruch zu nehmen, wenn man nicht krank ist oder wenn man nicht glaubt, dass man krank ist. Das gehört untrennbar zusammen. Und das war in unserem einen Losungsvers klar ausgedrückt. Es gibt keinen, der gerecht wird vor Gott, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, mit meinen eigenen Worten. Ich glaube, Römer 3, Vers 26 stand das. Das ist der Wendepunktvers in der Bibel, wo Paulus im Römerbrief erst die Sünde der Menschen groß aufbaut und dann da in Mitte von Römer 3 den Wechsel vollzieht und sagt, und Jesus ist gestorben. Und ohne irgendwelchen Ruhm, ohne irgendwelche Selbstgerechtigkeit will er uns retten und heilen. Und da müssen wir hin zurück zu diesem Evangelium. Wir leben in einer Welt, in einer Kultur, die vom Humanismus, von der Aufklärung geprägt ist, in der man uns erzählt, dass der Mensch an sich ein guter Mensch ist, dass er verdorben wird durch seine Eltern, durch seine Freunde, durch sein Umfeld, durch die schlechten wirtschaftlichen Umstände, in die er hineingeboren wurde. Freud erklärt uns auch, dass vieles einfach von außen kommt, was unsere Psyche bedrückt. Und ich musste mir damals als Kind auch mal anhören, dass mein schiefer Rücken, ich war damals in, weiß gar nicht, wie das heißt, in so Gymnastikbehandlung, da hat mir der Arzt auch, hat er mir Fragen gestellt, hat gesagt, ja, das kommt meistens vom Opa mütterlicherseits, da ist das irgendwie so ein bisschen als ist das mitgegeben worden. Da haben meine Eltern mir damals schon gesagt, das ist Blödsinn. Immer sind die anderen schuld. Das ist immer wichtig, du bist nicht schuld, die anderen sind schuld. Und so gehen wir auch daran. Deswegen gehen die Menschen nach einem World Trade Center in die Kirche und sagen, Gott ist schuld. Und sagen nicht, ich bin schuld. Natürlich, die sind nicht mit dem Flugzeug in den Turm geflogen. Aber die Welt ist so kaputt, weil wir Menschen uns von Gott abgewendet haben. Und ich habe das in meiner Andacht im Internet gesagt. Wenn wir darüber reden, dass der Einzelne das Klima schützen kann, indem er ein Elektroauto fährt, dass jeder den Anfang machen kann, dann gilt das doch für die Sünde gerade erst recht. Jeder von uns kann den Anfang machen, wenn er seine Sünden bekennt, zu Jesus umkehrt, sich vergeben lässt, ein neues Leben bekommt, von Gott geheiligt wird, dann verändert sich was in dieser Welt. Ich glaube nicht, versteht mich nicht falsch, dass sich auf Dauer, wie das in der Emerging Church Bewegung gelehrt wird, sich die Welt praktisch zu einem guten Ort verwandelt, in dem alle zu Christen gemacht werden und zum Schluss ist das Böse ausgerottet, weil wir uns langsam so, ne, einer steckt den Nächsten an, sozusagen wie bei so einer Pandemie, aber im Positiven, ne, ich bin Christ und ich stecke jeden an, den ich treffe. Und irgendwann zum Ende sind alle Christen und dann ist das Problem gelöst. Das glaube ich nicht. In der Bibel steht, dass es am Schluss eine große Katastrophe gibt und Jesus mit seiner ganzen Macht eingreifen muss. Und dann wird das Friedensreich kommen. Also das will ich damit nicht sagen. Und trotzdem macht es einen Unterschied. Wenn es in der Weihnachtsbotschaft heißt, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, ich übernehme diese Übersetzung, weil ich denke, dass sie theologisch besser ist, der Friede ist nicht einfach pauschal auf der ganzen Erde. Der Friede ist bei den Menschen, die ihn in sein Herz aufgenommen haben. Und wo da der Friede im Herz ist, da kann auch Frieden im Umfeld entstehen. Auch im sozialen Umfeld, im kleinen Bereich kann Frieden entstehen, in der Familie. Muss nicht, also da muss auch Gott seinen Segen geben. Aber da kann Frieden beginnen, im kleinen Bereich. Ein Weltfriede wird daraus nicht werden. Und das ist der Punkt. Und deswegen sage ich heute hier zu euch und auch zu jedem, der die Predigt dann im Internet hören wird, du bist gemeint. Du kannst nicht sagen, das ist der Böse. Der hat das Flugzeug ins World Trade Center geflogen, der hat keine Signalraketen auf der Titanic mitgegeben und die Chinesen haben ihre Grenzen nicht anständig abgeriegelt, deswegen haben wir ein Corona-Problem. Du kannst die Schuld nicht immer auf die anderen schieben. In Gottes Augen bist du an der Sünde erkrankt, jeder von uns. Und ich habe vom Evangelium gesprochen, es ist eine frohe Botschaft. Denn deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Paulus hat gesagt, wenn die Gerechtigkeit, praktisch die Heilung von dieser Krankheit aus gesetzlicher Gerechtigkeit kommen könnte, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann könnten wir uns genug anstrengen und dann würden es vielleicht auch nur einige wenige, aber es würden auf jeden Fall Leute schaffen und würden dadurch in den Himmel kommen. Und dann ist es nicht notwendig, dass Gott auf diese Erde kommt und leidet und stirbt. Es ist ja möglich, zu ihm zu kommen. Aber weil es schlicht und einfach nicht möglich war. Deswegen musste Jesus kommen. Das beweist die ganze Bibel, das Alte Testament beweist uns, wie der Mensch ist, wenn er es alleine versuchen will. Und dann kommt Jesus. Weil es keinen anderen Weg gibt, und das sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Heute wird gerne von vielen Wegen gesprochen, die zum Gipfel hinaufführen. Ein esoterischer Blödsinn, ich möchte das mal ganz klar hier so sagen. Es gibt genau einen Weg, und dieser Weg heißt Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist uns kein anderer Name gegeben als der Jesu Christi, in dem wir errettet werden sollen. Kein Allah, kein Buddha, kein, was weiß ich, wie man... welche Gurus es sonst noch gibt, Hare Krishna und so weiter. Es gibt einen Namen, Jesus Christus, eine Person, an dem sich alles scheidet. Und es scheidet sich. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu schaffen, sondern ich bin gekommen, um zu spalten zwischen denen, die mich ablehnen und denen, die mich annehmen. Und es kann innerhalb einer einzigen Familie passieren. Und ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die der Anweisung Petrus folgen, die er in der Apostelgeschichte bei seiner Pfingstpredigt zu den Leuten sagt. Es steht dort, dass die Leute von der Pfingstpredigt, dass ihnen das Herz durchstoßen war. Sie waren also getroffen von dem, wirklich in ihrem Herzen und haben nicht einfach nur brav gesagt, das war ja eine nette Predigt. Und sie haben dann gesagt, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt dann zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße über die Sünde, Vergebung und die Gemeinschaft mit Gott in Form des Heiligen Geistes. Das sind die drei Schritte, die ein neues Leben, mit denen Gott uns ein neues Leben schenken möchte. Und das ist die frohe Botschaft. Es gibt einen ganz einfachen Ausweg daraus. Wir brauchen keinen Impftermin machen. Wir brauchen keine Masken mehr tragen. Wir können aus dieser Pandemie der Sünde ausbrechen, indem wir ihn annehmen. Einfach nur annehmen und uns die Vergebung von ihm zusprechen lassen. Das ist notwendig. Da, wo wir keine Vergebung von ihm meinen zu benötigen, da laufen wir an dem vorbei, was er wollte. Da sind wir die Gesunden, die ihn als Arzt nicht brauchen. Und da sieht er auch keine Notwendigkeit, uns zu helfen. Und so saß Jesus bei den Sündern, er saß bei Matthäus, er saß bei seinen Kollegen, vielleicht bei den Soldaten und bei allen versoffenen und verbrecherischen Gestalten, die da rumliefen, mit denen man so als gut bürgerlicher Durchschnittsbewohner von Kapernaum nichts zu tun haben wollte. Da saß er und wir wissen nicht, wie viele von diesen Menschen ihm danach nachfolgten und möglicherweise dann auch seinen Tod am Kreuz, der ja noch bevorstand, für sich persönlich annahmen und mit zu den ersten Christen der ersten Gemeinde gehören durften, deren Nachkommen, deren geistliche Nachkommen sozusagen, wir heute dann auch sind. Ja, das ist das Evangelium. Ich fasse das nochmal kurz zusammen und das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Das Evangelium besteht darin, dass wir unsere Sünde erkennen. Jeder Mensch ist in der Trennung von Gott. Johannes 16, Vers 9, es ist die Sünde, dass sie mich, Jesus Christus, nicht an mich glauben. Jeder Mensch steht in dieser Situation, dass er nicht an Jesus Christus glaubt, bis er sich entscheidet, mit seinen Sünden zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben und ihn in sein Herz aufzunehmen. Und ab diesem Moment sagt Jesus, dir geschehe, wie du geglaubt hast, ab jetzt bist du geheilt. Oder wie er zu dem Gelähmten sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fängt ein neues Leben an, schon hier auf dieser Erde, ein Leben mit Jesus Christus, ein Leben der frohen Botschaft. Dann ist es wirklich eine frohe Botschaft. Amen.